Marschall ist mein Name. Seit dem 1. August bin ich jetzt Pastor der FEG Garmisch-Partenkirchen, noch gar nicht so lange. Genau, ein paar kurze Worte. Ich bin seit 2005 Pastor im Bund Freie Evangelischer Gemeinden, mit Esther verheiratet. Wir haben 3 Kinder. Die jüngste ist ausgezogen im Jahr 2021, also vor 2,5 Jahren. Im Sommer war es genau. Seitdem sind wir zu zweit unterwegs jetzt wieder. Meine Heimat ist Bielefeld. Gibt es wirklich, da komme ich her. Und ja, jetzt wie gesagt, seit Sommer letzten Jahres hier in Oberbayern und schön jetzt einmal bei euch zu sein. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Jesus will uns Frieden bringen. Wahrscheinlich für die meisten nicht überraschend. Gerade so im westlich geprägten Teil der Welt ist das so, denke ich, so dass man sagen kann, Jesus und Frieden, das passt ganz gut zusammen. Ich habe auch so an Weihnachten gedacht, so an das Jesuskind, was so friedlich in der Krippe liegt, und da bin ich auch auf ein Lied auch gestoßen, was man Weihnachten, zumindest was wir auf CD gern gehört haben, von Manfred Siebald. Das handelt so von 2 Gruppen von Hirten, die so im Streit miteinander lagen und so ein bisschen verfeindet waren, und dann kam der Engel und hat von Jesus erzählt, von dem Messias, der geboren ist, und gesagt, sie sollen in der Krippe suchen, und dann machen sie sich auf den Weg und kommen zur Krippe und finden das Jesuskind, und diese Gegenwart von Jesus verändert die Hirten. Und sie finden auf einmal zusammen, diese beiden Gruppen, die vorher ja so im Streit miteinander lagen. Und sie wussten gar nicht mehr genau, worum der Streit ging, aber sie wussten, die anderen waren nicht im Recht, wir waren im Recht. Und da vor dem Jesuskind auf einmal finden sie zusammen, finden zum Frieden. Und dann heißt es in dem Lied, und der Friede zog mit uns nach Haus. Das ist vielleicht so ein bisschen das Bild, was wir auch von Jesus, von dem Messias haben. Er ist der Friedensbringer, und selbst da, wo wir menschlich gesehen nicht wissen, wie Frieden einkehren kann, er kann das tun, er kann wirklich Frieden bringen. Jetzt aber so, die Menschen damals zur Zeit von Jesus hatten ein bisschen anderes Bild von dem Messias. Gar nicht unbedingt jemand, der so den Frieden bringt, wie das Jesuskind in der Krippe, sondern eher so ein, der für viele gar nicht Frieden bringt. Eher so einen, der für viele das Gegenteil bringt, nämlich Tod und Verderben. Natürlich nicht für sich selbst. Also die Juden haben gedacht, für uns natürlich wird Frieden einbringen, aber für die anderen bringt Jesus Tod und Verderben. Und da haben sie vor allem 2 Personengruppen im Blick gehabt. Zum einen natürlich die Römer, die hatten das Land Israel besetzt. Erst noch wurde ja immerhin Israel von einem König regiert, von König Herodes, als Jesus geboren wurde, aber später, als Jesus erwachsen war, war er dann ein Mann von den Römern, der das Sagen hatte, Pontius Pilatus, also die Römer waren allgegenwärtig, sie verehrten andere Götter, hielten sie nicht an Gottes Gebote, hatten ein eigenes Rechtssystem, und die Juden mussten sich unterordnen, und da hatten viele Juden die Erwartung, wenn der Messias kommt, dann vertreibt er die Römer, natürlich mit Gewalt, und er bringt für die Feinde Tod und Verderben, und für uns bringt er Frieden. Die zweite Gruppe, für die auch damals die Juden dachten, dass der Messias nicht Frieden bringt, sondern das Gegenteil, das waren diejenigen im Volk Israel, die sich nicht an Gottes Gebote hielten. Diejenigen, die ein Leben führten, was sogar im krassen Gegensatz zu Gottes Geboten war. Und diese Personengruppe wurde damals schon landläufig Zöllner und Sünder genannt. Heute würden wir sagen, das waren Leute, die waren so Betrüger, Diebe, auch Prostituierte, also die wirklich alles andere taten als das, was Gottes Willen war. Und da war die Erwartung bei vielen Juden, wenn der Messias kommt, dann wird er sein Volk reinigen. Natürlich, die frommen Juden werden belohnt von ihm, das ist klar. Und die Sünder, die Betrüger, die Diebe, die Prostituierten, die werden von ihm bestraft werden. Und dann kam Jesus. Und viele waren begeistert von ihm, weil er große Wunder tat oder tolle Predigten hielt, wie die Bergpredigten oder die Gleichnisse, die er erzählte. Und seine Jünger waren so begeistert, und wir kennen das Wort von Petrus, wo Petrus einmal sagt, Jesus, du bist der Christus. Das heißt, du bist der Messias, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Also für die Jünger war klar, er ist der Messias. Aber es war nicht für alle Israeliten so ganz klar. Es gab andere, die waren unsicher. Ist er wirklich der Messias? Zum Beispiel Johannes der Täufer, der fragt ihn noch einmal, bist du derjenige, der kommen soll? Oder soll man auf einen anderen warten? Also, der war nicht so ganz sicher. Und wieder andere, für die war klar, Jesus kann gar nicht der Messias sein. Und diese Unsicherheit, diese Zweifel oder auch diese Ablehnung, die kam daher, dass Jesus gerade nicht tut, und nicht tat, was die Juden von einem Messias erwarteten. Er hat sich nicht offen gegen die Römer gewandt. Er hat sogar gesagt, wenn die Römer Steuern von euch verlangen, zahlt ihnen die. Er hat sogar gesagt, wenn ein römischer Soldat dich zwingt, mit ihm eine Meile mitzugehen und für ihn eine Last zu tragen, dann geh sogar mit ihm zwei. Und er halte sogar den Diener von einem ausländischen Hauptmann. Und was Jesus auch nicht tat, er verurteilte nicht die Betrüger und die Diebe und die Prostituierten. Nein, er machte sogar das Gegenteil, er lud sie zu sich ein. Er feierte mit ihnen. Das waren alles so Dinge, wo viele sagten, also das kann nicht der Messias sein, der sowas macht. Das passt einfach nicht. Aber dann passierte etwas und da haben viele wieder aufgehorcht. Jesus verließ Galiläa, wo er ja herkam und wo er gewirkt hatte, machte sich auf den Weg und ging nach Jerusalem. Und die Menschen, die davon hörten, waren auf einmal wieder hellwach und waren aufgerüttelt. Jerusalem, die Hauptstadt von Israel, dort, wo Gottes Tempel steht, der Ort, wo Gott gegenwärtig ist, wo er anwesend ist in seinem Heiligtum und der Ort, von wo aus das Volk Israel regiert wird. Das Machtzentrum sozusagen. Und viele dachten, okay, jetzt wird es deutlich, jetzt werden wir sehen, ob Jesus der Messias ist oder nicht. Vielleicht passiert doch noch das, was wir schon die ganze Zeit erwarten, dass er vielleicht wirklich jetzt die Römer aus Israel hinauswirft. Denn gerade in Jerusalem war ja Pontius Pilatus und seine Soldaten ganz gegenwärtig. Vielleicht kommt jetzt doch das, worauf wir warten, und jetzt richtet Jesus hier sein Friedensreich für uns ein und er belohnt die Frommen und er bestraft die Sünder. Und so war die Stimmung sehr aufgeheizt, als Jesus sich der Stadt näherte. Und die Hohenpriester und der Hohe Jüdische Rat, die das Sagen hatten damals in Jerusalem, zumindest die gegenüber Pontius Pilatus, so die Juden vertraten, die waren auch alarmiert und sie hatten große Angst. Die dachten, oh, es könnten Unruhen kommen, wenn Jesus hier einreitet, wenn Jesus hier nach Jerusalem kommt. Und dann kommen die Römer, nehmen uns die Rechte, die wir noch haben, weg. Und daher haben sie schon den Plan gefasst, dass Jesus sterben muss. Denn sie wollten nicht, dass irgendwie sich was ändert, dass Unruhen kommen. Denen war es am liebsten, alles so bleibt, wie es ist. Sie arbeiten mit den Römern zusammen und haben somit noch einige Rechte und Möglichkeiten, hier noch in Jerusalem zu regieren und mitzumachen. Und das war so die Stimmung damals, als Jesus nach Jerusalem kam. Und jetzt lese ich uns aus Johannes 12, die Verse 12 bis 24. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Hier noch ein Detail eingefügt von Johannes, was ich noch nicht erzählt habe. Jesus hatte kurz vorher Lazarus von den Toten auferweckt. Was für ein Riesenwunder. Lazarus, der schon 3 Tage tot war, wird wieder lebendig. Und da haben die Menschen gedacht, wer so ein großes Wunder tun kann, der kann noch ganz andere Dinge tun. Und daher war die Hoffnung so groß und es war so spannend, was wird Jesus machen? Und die Hoffnung war eben da, dass er jetzt Gottes Reich aufrichten wird. Und die Pharisäer waren wohl ganz niedergeschlagen. Die haben gesehen, hier die Masse ist begeistert von Jesus. Wir können gar nichts mehr gegen ihn ausrichten. Die Menschen kommen in Scharen und sie empfangen Jesus, als er nach Jerusalem hineinreitet. Und sie nehmen Palmzweige, die eine besondere Bedeutung haben. 144 Jahre vorher war schon einmal Jerusalem besetzt gewesen und befreit worden von einer Fremdherrschaft, von der Herrschaft der Seleukiden. Damals waren es die Makkabäer, die Jerusalem und Israel befreit haben. Und sie haben auch damals einen großen Festtag gehabt in Jerusalem. Und damals haben die Menschen Jerusalem für diesen Anlass Palmenzweige genommen. Als Zeichen des Sieges, als Zeichen dafür, dass sie gesiegt hatten über die Feinde und dass die Fremdherrscher endlich vertrieben waren. Und so kann man merken, diese Palmenzweige, die jetzt die Menschen nehmen, als Jesus kommt, die verdeutlichen diese Hoffnung, dass Jesus auch jetzt wieder die Herrscher, die Fremdherrscher aus Jerusalem vertreibt. Und sie rufen ja auch, gelobet sei der König von Israel. Und da merkt man, was sie erwarten. Sie erwarten, dass Jesus die Römer rauswirft und er selbst sich zum König macht. Was ich interessant finde, dass Jesus sie jetzt nicht korrigiert, dass er nicht sagt, hoppla, so habe ich es aber nicht gemeint, ihr habt falsche Erwartungen. Was er aber macht, er gibt ein Zeichen. Er setzt sich auf einen Esel und reitet auf einem Esel nach Jerusalem hinein. Und Johannes sagt hier, die Jünger haben damals nicht verstanden, was dieses Zeichen bedeutet. Erst später haben sie es verstanden, als Jesus auferstanden war. Wir können heute verstehen, was das Zeichen bedeutet, weil Johannes einen Hinweis gibt. Er weist uns auf Sacharja 9, Vers 9, wo es heißt, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, Tochter Jerusalem jauchze, siehe, dein König kommt zu dir und reitet auf einem Eselsfüllen. Und in Sacharja 9, Vers 10 geht es noch weiter und da steht, dass Gott dann, wenn das geschieht, sein Friedensreich aufrichten wird. Aber nicht nur in Israel, sondern auf der ganzen Welt. Alle Völker werden dann diesen göttlichen Frieden erleben. So sagt es Sacharja voraus. Und das wird hier auch schon deutlich in dem, was hier passiert, dass nicht nur die Juden gemeint sind mit dem Frieden, sondern auch andere Völker. Denn auch hier sind Menschen unter der Menschenmenge, die keine Juden sind, nämlich Griechen. Und sie wollen Jesus sehen. Sie wollen den Friedenskönig sehen, weil er auch für ihr Volk Frieden bringen wird. Aber die Frage stellt sich natürlich, wie will Jesus das machen? Wie will er sein Friedensreich gründen? Will er doch Gewalt anwenden und die Römer hinauswerfen? Und er sagt hier ein Gleichnis, was andeutet, wie der Weg ist, den er einschlagen wird. In Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Jesus macht es nicht, wie die Menschen es erwartet haben. Er gebraucht keine Gewalt, keine Macht. Er tut das Gegenteil. Er stirbt, er verzichtet auf jegliche Machtanwendung. Er geht den Weg in den Tod. Aber sein Tod ist nicht das Ende. Im Gegenteil, sein Tod bewirkt neues Leben. So wie das Weizenkorn, was in die Erde gesät wird, neuen Weizen, neues Leben hervorbringt, so bewirkt sein Tod auch neues Leben. Und das passiert dann an Ostern. Gott erweckt Jesus von den Toten auf. Und das soll nicht ein einmaliges Wunder bleiben. Nein, Jesus ist nur der Erste, der von den Toten auferweckt wird. Und alle, die an ihn glauben und zu ihm gehören, werden eines Tages auch auferweckt werden. Und so werden ganz viele neues Leben haben. Und so wird aus dem einen Weizenkorn ganz, ganz viele Weizenkörner. Und die Ernte wird groß sein. Am Anfang sieht es noch negativ aus für die Jünger, für die, die an Jesus glauben. Jesus stirbt, sie sind nur eine kleine Gruppe von Menschen. In der Welt regieren die Römer, in der Welt regiert das Böse, kann man sagen. Aber am Ende, sagt Jesus schon hier in dem Gleichnis, am Ende wird es eine reiche Ernte geben. Am Ende werden viele auferweckt werden und viele mit Jesus ewig leben. Und hier sehen wir schon, Jesus setzt nicht auf irdische Macht, auf irdische Gewalt, auf die Macht von Politik, auf die Macht von Soldaten. Er will kein irdischer König sein. Sein Reich pflanzt sich anders fort. Sein Reich pflanzt sich erst einmal im Verborgenen fort. Und das ist es, was an Ostern angefangen ist, dass Menschen anfangen, an Jesus zu glauben, nicht deshalb, weil ein großer Herrscher auftritt, der sie zwingt, zum Christentum zu konvertieren. Nein, sie glauben an ihn, weil sie die Botschaft von Jesus hören und weil sie spüren, dieser Jesus lebt wirklich. Er ist auferstanden. Ich kann mit ihm in Kontakt treten und ich kann durch ihn Frieden finden. Und sie fangen an, sich für ihn zu öffnen und sagen, ja, Jesus, komm du in mein Leben. Und sie erleben, wie wirklich Jesus in ihr Leben kommt, wie er ihnen seinen Geist schenkt. Und sie erleben, er ist wirklich lebendig. Er ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden. Und wir können jeden Tag mit ihm leben, können jeden Tag mit ihm reden, können erleben, wie er zu uns spricht, wie er uns führt und leitet, wie er uns hilft im Alltag, wie er für uns da ist. Auf der Welt gibt es viele verschiedene Kirchen und fast alle Kirchen haben Listen mit Mitgliedern und man könnte jetzt daran ablesen, so viele Christen gibt es schon auf der Welt. Ähnlich ist bei anderen Religionen, wo man auch Listen hat und sagt, okay, es gibt so viele Christen, so viele Muslime, so viele Juden, Hindus, Buddhisten und so weiter. Aber diese Zahlen stimmen nur bedingt. Es gibt Menschen, die gehören zu einer Kirche und glauben doch nicht an Gott und an Jesus. Und es gibt Menschen, die gehören offiziell zu keiner Kirche, vielleicht sogar zu einer anderen Religion, aber in ihrem Herzen glauben sie an Jesus. In ihrem Herzen leben sie mit ihm, erleben auch, wie er in ihrem Leben wirkt, wie er sie führt und leitet und wie er immer wieder zu ihnen spricht. Insofern können wir gar nicht genau wissen, wie viele Menschen wirklich zu ihm gehören, wie viele an ihn glauben. Gerade wenn wir Länder sehen wie China, können wir gar nicht genau sagen, wie viele Menschen sind da Christen. Auch im Iran können wir nicht sagen, wie viele Menschen sind dort Christen. Gerade heutzutage, wo durch Internet so viele Möglichkeiten gibt, dass die Botschaft von Jesus auch in solche Länder hineinkommt. Wir können nicht einmal sagen, wie viele Menschen in Deutschland glauben wirklich an Jesus und leben mit ihm. Jesus sagt, die Ernte wird groß sein. Eines Tages werden so viele zu ihm gehören, an ihn glauben. Und ich denke, wir alle werden staunen, wie groß die Ernte sein wird. Wir alle werden staunen, wie viele wir einmal sein werden in seinem Reich. Dieses Friedensreich von Jesus ist jetzt noch nicht da. Aber wir wissen, dass es einmal kommen wird. Und durch Jesus haben wir jetzt schon Anteil an diesem Friedensreich. Durch den Glauben sind wir jetzt schon mit ihm verbunden, mit Jesus und mit seinem Reich. Und es gibt Momente, und vielleicht habt ihr es auch schon erlebt, Momente, wo man dieses Friedensreich auch schon spüren kann. Momente, wo wir Gottes Gegenwart spüren, wo wir sein Wirken erleben, wo wir erleben, wie er unser Leben spricht und uns führt und leitet. Manchmal auch Wunder, die wir erleben. Ob es ist, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern und Gott loben und dabei spüren, dass er auf einmal gegenwärtig ist und er von unserem Herzen spüren, er ist da. Oder spüren, wie wir ja, durch ihn angesprochen werden, durch ein Wort in der Predigt oder wenn wir in der Bibel lesen, auf einmal ist ein Wort da, was mich im Herzen anredet und ich merke, das ist genau für mich, das ist genau das Richtige, da hat Gott zu mir gesprochen. Und im Alltag, dass wir erleben, wie Gott uns führt, wo wir nicht wussten, wie es weitergeht und auf einmal ist da ein Weg, den er uns zeigt. Wir sind jetzt schon mit diesem Friedensreich verbunden. Auf eine Art, die von außen gar nicht unbedingt so sichtbar ist. Aber wir sind jetzt schon damit verbunden und erleben es immer wieder. Jesus ist damals nicht König geworden, er ist gestorben, aber er ist auch auferstanden. Und so sind wir jetzt schon mit ihm und mit seinem Frieden in Kontakt und können ihn erleben. Und eines Tages wird sein Friedensreich für alle sichtbar werden, für alle sichtbar anbrechen. Und ich kann mir noch gar nicht so richtig vorstellen, wie das werden wird. Die Bibel spricht vor allem in Bildern, drückt es mehr bildlich aus Und wie das wirklich sein wird, ich glaube, das können wir uns alle gar nicht so richtig vorstellen. Aber doch ein bisschen erahnen können wir es, vor allem eben, wenn wir schon Dinge mit Gott erlebt haben, wenn wir schon Momente erlebt haben, wo wir so ja, seine Gegenwart erlebt haben und gespürt haben, dass er da ist. Wenn wir erlebt haben, was es heißt, dass er unsere Schuld vergibt und wir frei werden von dem, was uns belastet. Wenn wir Wunder erlebt haben, dann merken wir ein bisschen schon von dem, was eines Tages dieses Friedensreich sein wird. Und dieses Friedensreich wird um ein Vielfaches herrlicher und wunderbarer und schöner sein, als wir uns das vorstellen können. Und das dürfen wir jetzt schon feiern, dürfen uns jetzt schon darauf freuen, dass dieses Friedensreich einmal anbrechen wird und können jetzt schon immer wieder ein Stück davon erleben. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Und das ist der Grund, warum ich meinen Weg mit Jesus gehe, weil ich jetzt schon immer wieder erlebe, er ist da und er führt mich und er hilft mir. Und er hat einen Weg für mich. Und selbst da, wo ich nicht weiter weiß, er weiß einen Ausweg. Und das bedeutet, seinen Frieden zu erleben. Seinen Frieden, der eines Tages auf der ganzen Welt spürbar sein wird. Amen. Ich bete. Ja, Herr, danke, dass du gestorben bist, dass du aber auch auferstanden bist und lebst, Herr. Und danke, dass wir mit dir in Kontakt sein dürfen, dass wir an dich glauben dürfen, mit dir leben dürfen. Danke für jeden, der weiß, dass er zu dir gehört. Danke für jeden, der weiß, dass du in seinem Leben bist, Herr. Danke für jedes Erlebnis, das wir mit dir erleben dürfen, für jede Minute, wo wir dich gespürt haben, für alles, wo du in unser Leben geredet hast, wo du uns geführt hast, wo du uns bewahrt hast. Danke für all die Erlebnisse, die wir mit dir schon haben durften, Herr. Und danke, dass du bei uns bist, dass du uns weiterführst, dass du uns weiter stärkst und bei uns bist. Und danke, dass wir eines Tages dein Friedensreich wirklich erleben werden, dass es weltweit sein wird und dass dein Frieden dann die ganze Welt regieren wird, Herr. Wir wissen nicht genau, wie das sein wird, wir können uns das kaum vorstellen, aber wir wissen es, dass es die Wahrheit ist und dass du dafür stehst. Und dafür danke ich dir und dafür lobe ich dich und preise ich dich und gebe dir alle Ehre, Herr. Amen.